free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mythos Führung. Ich bin Holger Zander und mein Ziel ist es, Menschen zu stärken, damit sie zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit werden und dadurch bessere Ergebnisse erzielen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. In diesem Podcast geht es darum, das Bild einer idealen Führungskraft ein bisschen näher zu beleuchten. Ich hatte dazu vor einer Woche einen Vortrag bei dem Studieninstitut des Landes Niedersachsen und diesen Vortrag, den werde ich euch heute zur Verfügung stellen und hier in meinem Podcast nochmal aufnehmen. Viel Spaß damit. Als Herr Dr. Degenhardt mich gefragt hat, heute hier sprechen zu wollen, habe ich mich sehr darüber gefreut, denn eigentlich bin ich hier total fehl am Platz. Ich bringe Menschen nichts bei. Sie lernen bei mir nichts, was sie nicht schon können. Mir geht's eher ums Weglassen. Und Sie werden ja heute hier ausgezeichnet, weil Sie ein hochqualifiziertes Trainee-Programm erfolgreich absolviert haben. Und da komme ich jetzt hier und erzähle etwas vom Weglassen. Das Weglassen in den kommenden 45 Minuten bezieht sich auf Ihre persönliche Vorstellung, auf Ihr Bild einer idealen Führungspersönlichkeit. Und dabei geht es um Denkfallen und Halbwahrheiten. Und die können Sie getrost weglassen. Wie sieht denn Ihr Bild einer idealen Führungspersönlichkeit aus? Sagen Sie jetzt nichts. Ich weiß genau, was Sie denken. Eine Führungspersönlichkeit muss motivieren und inspirieren können. Sie muss kritikfähig sein und fleißig. Loyalität, Integrität sind hier die Stichworte. Sich nicht zu wichtig nehmen, andere sein lassen. Auf jede Frage eine passende Antwort haben. Aber wen kennen Sie, der das alles in sich vereinigt? Dann sind wir wieder bei der eiermilchlegenden Wollmilchsau. Junge Entscheider und Manager haben oft so eine ideale Vorstellung, alles richtig zu machen. Sie glauben, das wird von ihnen erwartet. Morgens der Erste sein, jede Mail beantworten, keine Fehler machen, zu jedem Meeting gehen und immer alles mit Empathie und Wertschätzung umsetzen. In vielen Unternehmen und Personalabteilungen wird aber so eine bedingungslose Wertschätzung zelebriert. Sie sind oft so harmoniesüchtig, habe ich so das Gefühl. So nach dem Motto, du atmest selbstständig, wie schön, du bist so wertvoll. Empathie und Wertschätzung sind kein Widerspruch zu einer klaren Erwartungshaltung. Leistung ist kein Schimpfwort und fordern ist nicht übergriffig. Mitarbeiter brauchen entwickelnde Kritik, um zu wachsen, kein Missionieren. Wer von Ihnen möchte denn missioniert werden? Ah, okay, und wer von Ihnen ist neugierig und will wissen, was Erfolg bedeutet? Ja, wunderbar, damit kann ich doch arbeiten. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bramsche aufgewachsen und ich bin ein Kind der 80er mit Fukuhila und Schnauzband. Bin offline in Sandkästen und auf staubigen Bolzplätzen aufgewachsen. Damals fuhren wir Disco-Roller, trugen Netzhemden, wenn ich das heute so sehe, dafür schäme ich mich doch ein bisschen, und den Ghetto-Blaster auf der Schulter. Als Dorfkind war ich getrieben von den Leitsätzen meines Umfeldes. Wie Schuster, bleib bei deinen Leisten, wenn Erwachsene reden, hast du Pause, Geld verdirbt den Charakter und eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass Reiche die Wahrheit sagen. Meine Mutter war besessen von einem Leitsatz, der bezog sie auf Sicherheit und auf Leistung. Sie hat bei einer Bank gearbeitet und hat mir so eine Zeugnismappe geschenkt. Und ich kann mich noch genau an meinen ersten Schultag erinnern. Da hatte ich diese Zeugnismappe in meiner Schultüte. Und auf dieser Zeugnismappe stand drauf, und das war der Glaubenssatz meiner Mama: spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was. Also erst, wenn ich etwas lerne und leiste, dann bin ich jemand, so nach dem Motto Human Doing. Und mit diesem Leistungsgedanken bin ich aufgewachsen. Aber wir brauchen heute mehr denn je ein Human Being. Der Menschen wollen gesehen und gehört werden. Und ich kann mich noch genau erinnern, als ich wie Sie als junger Entscheider Auszeichnungen und Fortbildungen erhielt, Wirtschaftsabi, Uni-Abschluss und ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt und natürlich auch für meine zahlreichen Zertifizierungen als Trainer und Speaker. Es passte kaum durch die Tür. Ich habe gedacht, das sei Erfolg. Diese Titel sind aber nichts wert, wenn sie es als Führungspersönlichkeit nicht schaffen, anderen Menschen die Gelegenheit zu geben, dass sie sich in ihrer Gegenwart gut fühlen. Sie werden von der Welt nicht daran gemessen, was sie erreicht haben, sondern welche Gefühle sie bei Menschen hinterlassen haben, welche Emotionen. Es ist ein Mythos zu glauben, dass Fachkompetenz ausreicht, um eine wirkungsvolle Führungspersönlichkeit zu sein. Ich dachte immer, Erfolg ist eine lineare Linie, die nach oben führt, und es reicht aus, Zertifikate und Fortbildung zu haben. Hahaha. Leider ist es in der Praxis so, dass Mitarbeiter über Fachkompetenz aufsteigen und auf einmal Führungskompetenz ausüben sollen und wundern sich, warum ihre Mitarbeiter nicht das tun, was sie ihnen gesagt haben. Also, auf der einen Seite haben wir die Fachkompetenz, die Ausbildung, die Inhalte, die Zertifikate, die Sachen, die wir greifen und messen können. Und auf der anderen Seite steht die Führungskompetenz. Und hier steht der Mensch im Fokus, ihn über Führungskompetenz wachsen zu lassen. Und die Fachkompetenz ist der Eingang, also der Türöffner in die Unternehmen. Und jetzt stellen Sie sich mal Ihre Karriere als zweispurige Autobahn vor. Jetzt haben Sie alles, jetzt haben Sie diese Fachkompetenz, diese Zertifikate, ja, Sie haben den ersten Schritt in ein Unternehmen getan und dieser Beschleunigungsstreifen, der auf die Autobahn führt zu Ihrer Berufskarriere, da sind Sie jetzt gerade. Also Sie haben alles dabei und dann fahren Sie auf die Autobahn auf die rechte Spur. Jetzt glauben Sie vielleicht, ich habe es geschafft. Sie fahren aber nur den langsamen LKWs, den Auto mit Anhängern hinterher und wundern sich, dass Sie nicht schneller weiterkommen, dass Sie keine Dynamik aufnehmen, denn die Beschleunigung fehlt, weil Sie sich hier nur auf Ihre Fachkompetenz verlassen, auf Human Doing. Um Ihre Karriere in Schwung zu bringen, müssen Sie auf die linke Spur, auf die Überholspur zur Führungskompetenz, wie persönliche Kompetenz, also der Umgang mit sich selbst, die soziale Kompetenz, der Umgang mit anderen, Empathie, Wertschätzung, Kommunikation, Methodenkompetenz, das gehört alles dazu. Denn diese Elemente, die bestimmen die Höchstgeschwindigkeit und damit ihr Karrierelimit, also wie weit sie kommen. Und hier spielt Führungskompetenz eine entscheidende Rolle. Human Being. Diese zwei unterschiedlichen Welten, die gehören zusammen. Und das ist wichtig zu verstehen. Im besten Fall sind Sie natürlich in beiden 50-50% von der Zeitaufteilung. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich. Setzen Sie wirklich 50% Ihrer Zeit darauf, um andere zu entwickeln? Oder ist es nicht eher so, dass Sie 80-90% Sacharbeiter sind? Ziel ist es nun, beide Welten zu vereinigen. Wenn Sie dir mal gedanklich ein Kreuz machen, wo stehen Sie jetzt wohl? Vielleicht bei der Fachkompetenz, ja, dann schauen Sie, dass Sie etwas mehr Führungskompetenz aufbauen. Nur, wie baue ich denn Führungskompetenz auf? Ja, es geht halt nur Schritt für Schritt. Mein Mentor hat mir einmal gesagt, große Erfolge beginnen mit kleinen Gedanken, mit kleinen Schritten. Wir können nicht den Mount Everest an einem Tag besteigen oder einen Marathon ohne Training von heute auf morgen laufen. Das wird nicht funktionieren. Es geht nur Schritt für Schritt. Und bei mir war das auch so. Ich wollte weg aus meinem Dorf, weg aus der Enge, aus dem Mief. Also bin ich mit 28 Jahren und meiner jungen Familie nach München gezogen. Ja, so einfach war das nicht. Für die anderen. Ich dachte, dass meine Freunde und meine Familie mich dabei unterstützen. Wissen Sie, was die gesagt haben? Du schaffst das nicht, du kannst das nicht, lass das sein. München ist viel zu teuer, ihr werdet unter der Brücke schlafen, ihr kennt niemanden, ihr werdet auch keinen Kindergartenplatz finden und die Bazis sind sowieso so komisch, also boah, das werdet ihr niemals hinbekommen. Da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, da erhalte ich Ratschläge von Menschen, die noch nie ihr Dorf verlassen haben. Also immer wenn Sie etwas unternehmen wollen und Ihr Umfeld torpediert Sie, dann überlegen Sie genau das zu machen, was Sie wollen. Wenn Sie es nicht tun, dann werden und bleiben Sie der Durchschnitt Ihrer 5 engsten Freunde. Sie denken irgendwann so wie Sie, Sie sehen die gleichen Serien wie Sie, Sie essen das gleiche Essen, gehen auf die gleichen Partys, tragen die gleichen Klamotten und so weiter und so weiter. Zukunftsfähig werden Sie aber nicht, wenn Sie immer wieder das Gleiche tun in der Hoffnung, andere Ergebnisse zu erzielen. Erfolg ist Zukunftsoptimismus, Erfolg ist eine Frage der Einstellung, ein bewusstes Daraufhinsteuern. Und Erfolg ist Energie. Wie hoch ist Ihre Energie, Ihre Ansteckungskraft, wenn Sie morgens das Haus verlassen und zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit sind? Oder anders gefragt, was erleben andere Menschen, wenn sie ihnen begegnen? Haben Sie diese Menschen glücklicher, zufriedener gemacht oder haben Sie mal wieder so ein multiples Mimimi-Jammergesicht aufgesetzt und Ihre Mitmenschen mit schlechter Laune verärgert, frustriert oder verunsichert? Na, ich höre immer dieses Jammern, was nicht funktioniert, der ganze Stress, diese blöden Kunden, meine Mitarbeiter tun nicht das, was ich ihnen gesagt habe. Das Wochenende war blöd, das Wetter ist mies, bla bla bla. Ihre Einstellung, Ihre innere Haltung bestimmt Ihre Ausstrahlung und Ihre Ausstrahlung wird von Ihrer Umwelt zurückgespiegelt. Denn wir schwingen auf so einer Energiefrequenz heraus. Und um präsent zu sein und zu überzeugen, ist es Ihre Aufgabe, diese Energiefrequenz für sich zu erhöhen. Denn wenn sich zwei Menschen begegnen, ist die Chance sehr hoch, dass der mit der größten Schwingung den anderen mitzieht. Und dann haben Sie die Chance, dass Ihr Team auch das tut, was Sie ihnen sagen. Nur, wie schaffen Sie das jetzt? Ja, es geht immer doch nahe darum, um mental und körperlich fit zu sein, eine Vitalität herzustellen, ja, aufzubauen. Ihr Körper ist die wundervollste Maschine auf diesem Planeten und Sie haben ihn gratis dazu bekommen, also hegen und pflegen Sie ihn. Und er bringt natürlich auch Ihr Gehirn zur Arbeit. Also, ja, ernähren Sie ihn gesund, treiben Sie Sport und halten Sie natürlich auch Ihren Geist stabil und fit. Wissen Sie was? Ihr Umfeld muss sagen, wenn Sie ihnen begegnen, boah, ist ja unglaublich, was nimmt der oder die? Warum ist der so fit? Das Zeug, das will ich auch haben. Nur es ist gar kein Zeug, was Sie von außen einschmeißen. Das ist Ihre innere Haltung, ja, Ihr Fokus. Ihr Fokus bestimmt Ihr Leben. Jetzt meine Frage. Worauf richtet sich Ihr Fokus? Auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft? Vergangenheit kann ich nicht mehr kontrollieren, beeinflussen. Das funktioniert nicht. Vergangenheit ist Vergangenheit. Zukunft kann ich gestalten. Aber Sie müssen im Hier und Jetzt sein. Im Hier und Jetzt den Fokus legen, damit Sie Zukunft gestalten können. Und wenn Sie das wollen, und wenn Sie das machen, dann können Sie auch Ihre Führung gestalten. Denn Führung und basiert auf Werten und Werten basiert auf Glaubenssätzen. Und die Glaubenssätze werden gespeist aus Mythen und Halbwahrheiten. Und diese Mythen sind immer noch stark in unserer Gesellschaft verankert. Ja, es geht immer darum, dass früher Mythen bei Menschen ganz wichtig waren, dass man so, dies wurden früher als praktische Anleitungen verstanden, damit sich Menschen in der Welt zurechtfinden, in der sie, die voller Gefahren war und die sie nicht verstanden haben. Also am Lagerfeuer Geschichten erzählt. Na, und diese Mythen schlummern in ihnen drin und prägen unbewusst ihr Führungsverhalten und somit auch ihre Führungskompetenz. Ich habe so ein paar Mythensprüche mal über die Jahre mitgebracht. Man sagt ja immer, die werde ich Ihnen mal ganz kurz hier nochmal vorstellen. Man sagt ja immer, gute Laune, gute Leistung. Und dann sagte der eine noch zu mir, wer lacht, hat ja noch Kapazitäten frei. Ja, was ist denn hier? Man sagt ja immer, Unternehmen sind ja auch so Familie. Na, Lob und Wertschätzung. Meine Eltern haben mich auch nie gelobt und aus mir ist trotzdem etwas geworden. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. Oder unter Druck entstehen Diamanten. Ist auch so ein Mythos, ja. Und dann sagte doch ein Geschäftsführer, ich kann dich gerne schleifen, aber aus einem Kieselstein wird bestimmt kein Saphir. Oder Verschleiß ist ja immer, wir haben nur noch nicht so die richtigen Mitarbeiter gefunden. Deshalb haben wir so einen hohen Mitarbeiterverschleiß. Und was ich nochmal so gehört habe, ist ja viel am Reden, so mit Stress und Burnout. Ich höre immer nur Burnout, Burnout, Burnout. Nur wer selbst für etwas brennen, kann auch andere entzünden. Und dazu natürlich später mehr. Ich habe auch mal so Karrieretipps von oben erhalten. Denn eins muss dir klar sein, Karriere wird nach 18 Uhr gemacht. Und der härteste Spruch, den ich gehört habe, ich nenne es Knicklichtmanagement. Der hat gesagt, Mitarbeiter sind wie Knicklichter, man muss sie erst einmal brechen, bevor sie leuchten. Und diese Mythen, diese ganzen Sachen, ja, ein leiser Entscheider kann nicht führen, weil er zu introvertiert ist. Und alle diese Mythen, das ist etwas, worüber, das ist ja so mein Thema. Und viele tappen in diesem Mythos des charismatischen Alpha-Leaders mit 1,90 Körpergröße, mit breiter Brust, starkem Selbstvertrauen, der keine Schwäche zeigt und als geborene Führungskraft genau weiß, wo es im Nebel des Alters lang geht und der jede Stunde die perfekte Entscheidung trifft. Meine Vorbilder, die mich inspiriert haben, waren nicht die Typen mit narzisstischem Auftreten, mit Glamour und überheblichem Selbstbewusstsein. sondern die hatten so eine innere Balance entwickelt, eine Einzigartigkeit im Auftreten und in der Präsenz. Und wenn Sie als Führungspersönlichkeit Karriere machen wollen, dann lassen Sie bitte die Rampensau im Stall. Wenn Sie Karriere machen wollen, davon gehe ich doch aus, dann planen Sie auch Misserfolge ein. Die Sache ist, wie gehen Sie persönlich mit Misserfolg um? Haut es Sie um oder irren Sie sich voran, um aus den Fehlern zu lernen und zu wachsen? Erfolgreich zu sein heißt scheitern. Und Erfolg hat etwas mit Scheitern zu tun. Ich lebe das jeden Tag, diese perfekten Manager und Vorstände. Und das ist etwas, was Sie aber nicht einplanen. Wie gehe ich mit Fehlern um? Oder auch mit Scheitern? Und ich erzähle Ihnen noch eine ganz kurze Geschichte, damit Sie auch mal das Gefühl bekommen, dass Scheitern nichts mit Ihnen zu tun hat. Das kann auch immer passieren, ohne dass Sie etwas dazu tun können. Ich bin jetzt also 2 Jahre in München und wir haben natürlich einen Kindergartenplatz gefunden. Meine Frau hat einen tollen Job, wir haben eine Doppelhaushälfte, alles ist wunderbar. Ich habe einen Traumjob bei ProSieben. Ich dachte, Erfolg ist wirklich diese lineare Linie. Und wenn Sie eine lineare Linie nach oben machen, dann ist die Fallhöhe halt sehr hoch. Und als ich unten aufgeschlagen bin, hat es ganz schön wehgetan. Es war der Oktober 2002. Der ehemalige deutsche Bankchef Rolf Breuer war in New York an der Börse und hat dort ein Interview gegeben dem Wirtschaftssender TV Bloomberg. Und in diesem Interview hat er gesagt, dass der ehemalige Medienmodul Leo Kirch, auch damaliger Chef von ProSieben, nicht mehr kreditwürdig sei, also dass der insolvent ist. Ja, wir haben uns natürlich alles mitbekommen und haben uns erstmal nicht viel dabei gesagt. Man wird ja schon auf uns zukommen, haben wir gedacht. Ja, Edge Badge. Es war dann so, dass ich eines Morgens, ich weiß noch ganz genau, es war der Oktober, ich bin aus dem Haus raus mit dem Fahrrad zur S-Bahn-Station Richtung Unterföhring, mit den ganzen Kollegen ausgestiegen, durchs Drehkreuz in die Redaktion gegangen und da lag da mein Umschlag mit der Kündigung. Und niemand hat irgendwie mit mir gesprochen. Niemand hat so uns auch das Gefühl gegeben, wir werden hier abgeholt, es wird hier gut kommuniziert. Und dann wurde ich auch wieder nach draußen begleitet. Alle schauten nach unten. Ich weiß noch ganz genau, was für eine komische Stimmung das in diesem Großraumbüro war. Niemand hat irgendetwas gesagt. Wow, das wünsche ich niemanden. Also bin ich wieder die Treppe runter, bin am Pförtner vorbei, musste meinen Ausweis abgeben, den ich gehütet habe wie ein Augapfel und bin durchs Drehkreuz und das war's mit ProSieben. Also habe ich mich auch in München dann gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich hörte schon die Leute, die zu mir gesagt haben, siehst du, habe ich halt gleich gesagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, lass das sein. Und wie bin ich jetzt mit diesem Scheitern umgegangen? Ich bin ein bisschen reflektiert. Natürlich hatte ich auch mir so Tipps und Meinungen von meinem Umkreis und von meinen Freunden geholt. Und die haben gesagt, du musst jetzt erst recht weitermachen. Du musst jetzt das machen, was du erlebt hast. Oder du musst dich jetzt selbstständig machen. So war die Sache. Du musst die Unternehmen beraten, damit sie besser mit ihren Mitarbeitern kommunizieren. Also habe ich mich als Kommunikationsberater in München dann selbstständig gemacht in Führungs- und Krisenkommunikation. Und das ist das Thema. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe das analysiert, ich habe es reflektiert, ich habe daraus eine Chance gesehen und nicht das, was mir andere Leute einreden wollten, dass ich das nicht schaffe und dass ich das nicht kann. Also wie gehst du, wie gehen sie mit Fehlern um? Und jetzt haben wir natürlich auch noch den Perfektionisten dabei, der hasst natürlich Fehler. Und das ist mein erster Mythos. Ja, ich muss eine perfekte Führungskraft sein. Sie kennen doch sicherlich alle Jack Welch, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa und Napoleon. Jack Welch steht für eine knallharte Unternehmerpersönlichkeit, ehemaliger CEO von General Electric. Und seine Leute, die haben ihn verehrt. Mahatma Gandhi ist so diese Sinnhaftigkeit, diese Visionskraft, die er hatte. Ne? Er hatte gesagt, ich werde Indien gewaltlos befreien. Und er hat es ja auch geschafft. Mutter Teresa steht für die Nächstenliebe, für Selbstlosigkeit, für Empathie und Wertschätzung. Ein ganz wichtiger Softskill. Und Napoleon ist das strategische Genie. Da haben wir mal das Beste oder die besten Leadership-Eigenschaften aus allen Vieren genommen. Und jeder von sich ist ja schon überragend und außergewöhnlich. Aber viele Entscheider wollen alle vier Eigenschaften zusammen und scheitern dann an sich selbst. Sie vergleichen sich innerlich mit diesem Ideal, mit diesen hohen Anforderungen und Ansprüchen und sagen, soweit bin ich ja noch gar nicht. Sie sehen, was ihnen noch fehlt. Ich bin nicht gut genug, um zu führen. Ich müsste doch noch viel besser sein. Denn wir tragen so einen Idealismus zum Thema Führung in uns, den wir niemals erreichen werden. Viele fühlen sich dann, wenn sie auf einmal merken, dass sie noch nicht so weit sind, für jede Kleinigkeit verantwortlich und managen haargenau bis in den Mikrokosmos hinein. Und die Perfektionisten unter ihnen, die denken, ich muss jetzt ja alles richtig machen. Wer sagt das denn, dass sie müssen? Ich frage immer, was ist das immer, was da in ihnen so dieser Antreiber ist? Dann höre ich, ja, mein Umfeld und die Gesellschaft, ja, das ist ja interessant. Ich habe von der Gesellschaft noch keine E-Mail erhalten oder die hat mit mir auch noch nie telefoniert. Ja, drehen Sie es einfach um und sagen, ich will. Denn wollen ist wie müssen, nur freiwillig. Wenn Sie natürlich sagen, ja, ich kann nicht anders oder ich muss das jetzt so tun, es wird von mir verlangt, dann gehen Sie ins Burnout. Und dann habe ich eine schöne Formel für Sie. Burnout ist gleich Perfektionismus plus Idealismus, also der Vorhof zur Hölle. Dieser Wunsch nach menschlicher Perfektion, die lenkt doch die Aufmerksamkeit so sehr auf unsere Defizite, dass wir diesem Anspruch niemals gerecht werden können. Diese angestrebte Perfektion lähmt uns durch seine Unerreichbarkeit. Perfektionismus, da denke ich immer, was ist das wohl, was die so brauchen, was die wollen? Ja, die wollen Anerkennung, ja, und optimieren sich dabei selbst. Und viele Perfektionisten sind ja als Kinder und Jugendliche für gute Noten und Manieren, für sportliche Erfolge, das Einhalten von Regeln und dass Mama auch irgendwann gesagt hat, du räum mal dein Zimmer auf, dann habe ich dich auch wieder lieb, ja, sind sie gelobt worden. Also über Leistung. Und dann haben sie dieses Muster, diesen Glaubenssatz übernommen. Ich werde über meine Leistung definiert. Ja, ein Perfektionist denkt auch zum Beispiel, was andere Leute denken. Kein Satz hat mehr Träume in dieser Welt zerstört als dieser. Perfektionismus ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Es ist eher Angst, es ist eher Depression, es sind eher enttäuschte Erwartungen oder verpasste Chancen. Es ist ein unerreichbares Ziel, was man auch nicht durch eine hohe Motivation erreichen kann. Und somit machen sie sich zum Sklaven ihres Perfektionismus. Es ist an der Zeit umzudenken. Leben heißt scheitern. Menschen führen heißt scheitern. Nur wer ständig an sich arbeitet, Dinge tiefer durchdenkt und sein Handeln danach ausrichtet, der wird ein starker Partner und ein starker Chef. Perfektion ist somit eine Illusion. Und mein Thema ist immer lieber stolpern starten als perfekt warten. Denn Praxis ist die Mutter aller Fähigkeiten. Die Botschaft ist doch klar und einfach. Machen Sie sich selbst und andere stark. Stark, nicht perfekt. Und der Mythos 2. Also Mythos 2 heißt, ich muss meine Mitarbeiter immer motivieren können. Entscheider denken den ganzen Tag, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Viele Manager motivieren über Bedrohung, Belohnung und Bestrafung. Ja, sie denken, meine Mitarbeiter sind orientierungslose Wesen, die Anweisungen und Kontrolle brauchen, sonst würden sie ja den ganzen Tag nur sinnlos vor sich hin stoffwechseln. Und außerdem sind sie nur lästige Kostenfaktoren, die für die Reduzierung des Ergebnisses verantwortlich sind. Andere glauben, wenn sie selbst begeistert sind und so eine hohe energetische Motivation haben, überträgt sich das automatisch auf die Belegschaft. Und die sind ebenfalls hochmotiviert. Also eine Energieübertragung von uns auf andere. Und diese Form der Motivation macht sie kaputt. Sie geben von außen anderen Menschen ihre Energie. Und sie laden sie auf wie ein Akku. Ja, sie sind einfach nur ein Energielieferant. Von außen, also extrinsisch, das heißt, die Menschen haben diese Energie ja nicht selber entwickelt und im Kern werden diese Mitarbeiter von ihnen abhängig. Sie warten immer nur darauf, dass sie wieder ins Büro kommen und sagen, hey, da ist er wieder, schakka, schakka, auf geht's und dann erst sind sie motiviert. Das Ziel von Führung ist schon, dass eine Handlungsenergie entsteht, das ist klar, aber allerdings sollte sie von innen nach außen fließen und nicht andersherum. Wie ist das zu verstehen? Motivation, das, was ich gerade gesagt habe, Bedrohung, Belohnung, Bestrafung, geht von außen. Geld, Handy, Auto etc. Doch Sie brauchen eine Inspiration, eine Identifikation. Das schafft es. Also von innen nach außen. Ja, das Ziel von Führung ist, Menschen langfristig zu entwickeln, damit sie bessere Ergebnisse erzielen. Und hier kommt die Identifikation ins Spiel. Das ist ein Unterschied. Ich gebe hier jemanden einen Raum, eine Möglichkeit, in der er sich selber zurechtfinden kann. Selber nachdenken und reflektieren und sich dadurch entwickeln, das ist das Thema. Und dann zünden sie eine Raketenstufe in jemanden. Es geht auch ein Stück weit um Sinnhaftigkeit. Einem Ziel, einer Idee zu dienen, die höher ist als sie selbst. Das schafft Energie und Identifikation. Und das schaffen sie, indem sie sich vielleicht in ihrem Team eine kleine Charta, so Leitlinien entwickeln, die ihre Mitarbeiter mitentwickeln. Dann machen sie sie zu inneren Botschaftern. Und bei mir ist das zum Beispiel, Menschen zu stärken, damit sie sich zu einer wirkungsvollen Führungspersönlichkeit entwickeln und dadurch bessere Ergebnisse erzielen. Das ist höher als ich selbst. Also strecke ich mich nach einer Idee und einem Ziel, das höher ist als meine ganzen täglichen Arbeiten, die ich tue. Darauf zahle ich jeden Tag ein. Dafür stehe ich jeden Tag auf. Und das schafft eine dauerhafte Energie. Wirksame Führung ist eine Identifikation bei anderen zu schaffen, damit sie sich selbst entwickeln können, damit sie ihren Kern finden können. Das macht Menschen stark. Dann wachsen sie über sich hinaus. Wie ist das bei Ihnen? Denken Sie doch mal darüber nach. Der dritte Mythos, alle müssen sich wohlfühlen. Wir haben so eine Problematik in den Firmen und in den Unternehmen, das ist dieses ständige Wohlfühlen. Wir haben da so Wohlfühloasen aufgebaut, Fußballkicker, Obstkörbe, Tankgutscheine, Fitnessermäßigung, E-Bike und so weiter und so weiter. Sie müssen als Entscheider alle mit ins Boot holen, damit sich jeder abgeholt fühlt, keiner zurückbleiben. Alle müssen sich wohlfühlen, immer positiv, immer Sonnenschein, immer nett, alles toll, keine negativen Nachrichten. Wir haben so in unserer Wirtschaft so ein Wohlfühl-Terrorprogramm am Laufen, das ist nicht mehr auszuhalten. Möglichst keine Schmerzen erleben, keine negativen Erfahrungen machen. Alle sind in so einer Blase gefangen, ja, nur um sich wohl und gut zu fühlen. Wir können doch den anderen nicht immer alles abnehmen. Den habe ich immer mal gefragt, woran erkennen Sie eine wirkungsvolle Führungspersönlichkeit? Dann höre ich oft die Antwort, ja, wenn ich mich als Mitarbeiter wohlfühle. Aber bringen dann Ihre Mitarbeiter wirklich diese Top-Leistung, wenn sie sich wohlfühlen? Wenn mir kalt ist, muss ich mich auch anstrengen, damit mir wieder wärmer wird. Es ist schon so weit gekommen, dass Sie den Kasper machen müssen, damit andere sich wohlfühlen. Da sagt der Mitarbeiter, oh, mir geht's nicht gut, komm Chef, sorg dafür, dass es mir wieder besser geht, damit ich endlich glücklich bin. Ehrlich? Sie können niemanden glücklich machen, glauben Sie das ja nicht. Natürlich wollen sich Menschen primär gut fühlen und Bestätigung erhalten, doch sie machen einen Job, um Menschen ins Wachstum zu bringen, ins Nachdenken, damit sie bessere Ergebnisse erzielen. Wollen Sie, dass sich Ihr Team erfolgreich fühlt, oder wollen Sie dafür sorgen, dass es erfolgreich ist? Ich fühle mich auch sehr gut, wenn ich den ganzen Tag hart gearbeitet habe, wenn ich Ergebnisse produziere, wenn ich 3 Stunden im Garten arbeite. Danach geht's mir gut, wenn ich Holz hacke. Ja, wunderbar. Also schauen Sie, dass Sie Ihre Mitarbeiter aus der Komfortzone herausholen. Ja, dass Sie auch mal Dinge tun, die nicht in diesem Wohlfühlfaktor sich, dass nicht der Wohlfühlfaktor da ist, sondern dass die Leute auch mal sagen, boah, da muss ich jetzt auch mal was machen, was mir nicht gefällt. Wenn Sie das nicht machen, dann wird es irgendwann so sein, dass die Gehirne ihrer Mitarbeiter ab 12 Uhr in der Hängematte liegen und Margaritas schlürfen. Bitte, das wollen sie nicht. Machen Sie es wie Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf hat gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich kann das. Mythos 4. Über Nähe zur Leistung. Das beste Beispiel ist immer, wenn so junge Entscheider sich vom Mitarbeiter zum Chef entwickeln. Ja, erst waren sie nur für ihre eigenen Ergebnisse verantwortlich und jetzt sind sie für die Ergebnisse der anderen mitverantwortlich. Ich sage immer, hey, passt bloß darauf auf, das ist wichtig. Aber dann höre ich immer, kein Problem, Holger, ich kenne doch alle, ich weiß, wie die ticken, ich kann gut mit denen kommunizieren, ich bin ganz nah dran, ich weiß genau, was die wollen. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Ja, doch. Denn es verändert sich alles. Wer glaubt, nur über diese persönliche Nähe führen zu können und dabei Ergebnisse zu erzielen, der wird gnadenlos scheitern. Nähe ist eine emotionale Sackgasse. Sie werden irgendwann, symbolisch gesprochen, ausbluten, weil sie ein Messer in den Rücken bekommen und weil ihr Team ihnen auf der Nase rumtanzt. Wer jetzt glaubt, das ist so ein Führungsstil, so ein kooperativer Führungsstil, nein, damit können Sie Ihr Team nicht in die Zukunft führen. Na, Ihre Mitarbeiter sind doch alle unterschiedlich. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die Sie nur geistig flexibel führen können. Ungleiche Menschen gleich zu führen ist ungerecht. Wir brauchen eine geistige Flexibilität im Umgang mit Menschen. Wenn Sie nur einen Führungsstil anwenden, also den der Nähe, dann passt das nur für wenige, vielleicht für 20%. Und der Rest? Natürlich ist Nähe wichtig. Sie macht sympathisch, ist genauso wichtig wie die Distanz. Und hier brauchen Sie eine gesunde Balance. Eine Balance zwischen Nähe und Distanz. Wie viel Nähe lasse ich zu, um Vertrauen aufzubauen? Und wie viel Distanz baue ich auf, um harte Entscheidungen treffen zu können? Und wir brauchen diese distanzierte Nähe, so eine geistige Flexibilität. Nähe ist die direkte Führung von Mensch zu Mensch, also sich auf die Welt des anderen einlassen. Doch Nähe nutzt sich schnell ab, nämlich bis die erste Enttäuschung kommt. Und viele Manager, die über Nähe führen wollen, die wollen beliebt sein und sind auch harmoniesüchtig. Ja, Distanz ist das Thema. Distanz ist das Führen über Systeme und Abläufe. Gerade in großen Teams müssen Sie über Distanz führen. Distanz ist die indirekte Führung. Es geht nicht mehr um Sympathie, sondern um Kompetenz. Also brauchen Sie eine distanzierte Nähe. Wann muss ich reingehen, Nähe nah dran sein, um zu horchen, um zu gucken, wie ist mein Team aufgestellt, und wann brauchen Sie diese Distanz, damit Sie auch mal harte Entscheidungen treffen können oder auch mal ein Kritikgespräch führen. Und in diesem Spannungsfeld, wenn Sie sich da bewegen, dann feiern Sie Erfolge. Mythos 5. Nur wer viel zu tun hat, ist erfolgreich. Ja, ich habe einen Freund, der arbeitet bei einem IT-Zwischenhändler. Das ist ein Global Player und er ist für Asien zuständig. Und immer wenn ich ihn höre, dann treffe ich, ich war wieder in China, in Thailand, Taiwan, und mein Terminkalender ist randvoll, ein Meeting jagt das nächste, ich habe so viel zu tun. Es geht ihm immer darum, so beschäftigt zu sein. Natürlich haben wir alle einen vollen Terminkalender. Wissen Sie, was so richtig cool ist? Wenn die nur die Hälfte der Termine hätten und dennoch grandiose Ergebnisse erzielen. Das wäre doch cool. Die Frage lautet, liefern Sie, arbeiten Sie aufgabenorientiert oder ergebnisorientiert? Bei den Aufgaben haben Sie viel zu tun. Ne? Also wenn Sie aufgabenorientiert haben, dann ist es wie ein Einkaufszettel, eine Checkliste, die Sie abarbeiten. Aber das ist nun Quantität. Arbeiten Sie ergebnisorientiert, dann liefern Sie. Im Leben geht es um Ergebnisse. Schauen Sie auf Ihre Ergebnisse und Sie wissen, wer Sie sind. Nicht das, was Sie sagen, sondern das, was Sie liefern, das sind Sie. Sie sind die Summe Ihrer Ergebnisse. Und dann sind Sie in der Qualität. Es geht nicht darum, dass Sie beschäftigt sind. Wollen Sie, dass Ihr Team sich erfolgreich fühlt, ja, oder dafür sorgen, dass es erfolgreich ist? Das ist das Thema. Erfolgreich sein sind Ergebnisse. Wer auf Ergebnisse fokussiert ist, der wird auch, ja, bei Wohlfühlmenschen immer so ein bisschen eine Unbequemheit haben. Oh Gott. Doch wie sehen Ihre wirklichen Lebensergebnisse aus? Mitarbeiter, ja, die kommen dann zu Ihnen und sagen, oh, ich strenge mich so an, ich bin jeden Tag 10 Stunden hier, bekomme ich nun meine Anerkennung? Dann sagen Sie, da müssen Sie überlegen, wie arbeitet er? Ist er im Interessenbereich am Arbeiten oder arbeitet er in seinem Einflussbereich? Was meine ich damit? Viele Menschen regen sich über Dinge auf, über Politik, über das Wetter. Aber ich kann doch die Menschen und das Wetter nicht beeinflussen. Das bringt mir nichts. Dort verschwenden wir viel zu viel Energie. Viele hätten in dieser Zeit ein Buch lesen können. Ja, das können wir beeinflussen und davon haben wir viel, viel, viel mehr. Viele Menschen verlieren sich emotional im Interessenbereich, wo wir keinen Unterschied ausmachen. Wir verlieren uns, ja, wir verlieren unseren Einflussbereich aus den Augen. Also Sie kommen morgens ins Büro, erstmal einen Kaffee getrunken, hier geschwatzt, da geschwatzt, ja, so ein paar E-Mails kann ich noch machen, und dann habe ich auch so ein Meeting dann noch, schaffe ich auch schon noch irgendwie, das ist ja alles ganz easy heute, so. Aber der dicke Brocken, der Ihnen die Ergebnisse bringt, den schieben Sie den ganzen Tag vor sich her. Es ist anstrengend, das mag ich nicht so gerne, ist das blöd. Ja, so. Und ich sage immer, den müssen Sie doch zuerst machen. Machen Sie doch das, was Sie nicht gerne mögen, was Sie ätzend finden. machen Sie das am Anfang des Tages und der Tag ist Ihr Freund. Aber dann höre ich immer, ja, sind doch viele da, die erstmal so den Tag anfangen, das machen doch alle. Ja, weil sie keinen Fokus haben. Und das ist kollektiver Durchschnitt. Wollen Sie kollektiver Durchschnitt sein? Erfolgreiche Entscheider sind erfolgreich, weil sie sich in ihrem Einflussbereich aufhalten und dort überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Wenn Mitarbeiter im Interessenbereich sind, dann kommt die Ausrede. Ah, ich habe zu wenig Zeit. Ja, die größte Ausrede aller Zeiten. Leider sind die meisten Menschen in ihrem Interessenbereich und beschweren sich. Denken Sie doch mal ein bisschen weiter. Wollen Sie Mitarbeiter, die Sie permanent als Babysitter begleiten? Oder welche, die Ergebnisse produzieren, die eine Wirkung erzielen? Ist es wichtig, dass Sie das beste Produkt haben? Oder dass der Kunde denkt, Sie haben das beste Produkt? Denken Sie mal darüber nach. Das schaffen Sie nur im Einflussbereich. Und wenn Sie das geschafft haben, dass Ihre Mitarbeiter erkennen, wie Ihr Einflussbereich ist, oder auch Sie das erkennen, dann ist es die hohe Kunst von Führung, sich irgendwann überflüssig zu machen, während die Ergebnisse Ihres Teams immer besser werden. Also nicht, dass Sie Ihren Job da aufgeben, sondern dass Sie einfach Ihr Team machen lassen. Das ist die hohe Kunst der Führung, Ihr Wissen weiterzugeben, ja, gedankliche Silos zu verlassen, die Mitarbeiter machen lassen, ihnen einen Raum zu geben, sich zu entwickeln. Und dann fahren Sie in den Urlaub und niemand ruft Sie an. Boah, es sei denn, die Hütte brennt. Ja. Und dann fangen Menschen an zu wachsen, wenn sie da gebraucht werden, wenn sie sehen, was da alles möglich ist. Das ist richtig cool. Ja, das war der erste Teil meines Vortrages, Mythos Führung mit 5 Mythen und Halbwahrheiten. Ich habe dann noch ein bisschen was über gesunde Führung erzählt. Das kann ich Ihnen auch noch mal gerne jetzt hier mitteilen, denn Menschen wollen ja nicht bekehrt werden, aber sie lassen sich gerne durch ein Vorbild neugierig machen. Denn sie sind nicht nur eine Führungspersönlichkeit, sondern auch ein Beziehungsmanager. Und neben diesem Beziehungsmanager sind sie ein Gesundheitsfaktor. Und damit sie nicht von vorzeitiger Alterung betroffen sind, ist eine ganzheitliche Fitness die Voraussetzung, um die eigene Resilienz aufzubauen. Und viele Menschen brauchen ja erst einen Herzinfarkt oder einen Burnout, um über gesunde Lebensführung nachzudenken. Als Führungskraft nehmen Sie Einfluss auf das Wohlbefinden Ihres Teams. Kaum sind Sie morgens hinter der Bürotür verschwunden, da fragen sich die Menschen untereinander, oder Ihr Team natürlich, ja, wie ist er, wie ist sie heute drauf? Ja. Sie sind ein Klimamacher und wenn Sie gut gelaunt erscheinen im Büro, können Sie sicher sein, dass Ihr Team ebenfalls entspannt in positiver Stimmung ist. Sind Sie hingegen hektisch, nervös und gestresst, so stecken Sie damit Ihr Team an. An diesem Beispiel wird deutlich, was Basis gesunder Führung ist, der gesunde Umgang mit sich selbst. Stellen Sie sich mal einen Baum vor. Ja, so, einfach nur mal so eine Vorstellung. Sie wissen auch, ein gesunder Baum braucht gesunde Wurzeln. Richtig oder richtig? Denn bevor ein Baum nach oben wächst, wächst er ja nach unten in die dunkle, dreckige, harte und matschige, tiefe Erde. Hier sieht keiner, wie anstrengend es ist, die Grundlage für einen gesunden Baum zu entwickeln. Und das ist ja etwas, was Sie auch machen. Wenn Sie sich weiterbilden, wenn Sie sich an sich arbeiten, das sieht halt niemand. Aber das ist die Entwicklung, das ist das, um gesunde Wurzeln zu erzeugen. Die Früchte sieht ja jeder, ne? Die Früchte, die am Baum sind, die durch die gesunden Wurzeln entstehen. Doch die Früchte wachsen, ja, und die entwickeln sich. Doch wie sie wachsen und sich entwickeln, das bleibt in der Tiefe der Erde verborgen. Und um die Früchte des Baumes, die sind ja nicht für den Baum, die sind nicht für sie. Die sind für ihre Freunde, für ihre Familie, für ihre Mitarbeiter. Ein Apfelbaum braucht keine Äpfel, um zu wachsen. Ein Birnenbaum braucht keine Birnen. Also ihre Früchte, die sind ihr Angebot für andere Menschen. Das ist die Wirkung, die sie auf andere erzielen. Und somit entscheiden sie sich selbst, wie gesund und stark ihre Wurzeln sind und wie ihre Ausstrahlung auf andere Menschen wirkt. Es geht immer von innen nach außen. Und die Haltung, die sie selbst mit sich mitbringen, entgegenbringen, das ist etwas, was Wurzeln wachsen lässt. Ist es eine hinderliche oder ist es eine förderliche Haltung? Und an den Ästen des Bäumes, da haben sie jetzt so 6 Dimensionen gesunder Führung. Einmal ist es das stimmige Betriebsklima. Vermutlich sind Sie nicht täglich bester Stimmung, aber Sie können daran arbeiten. Denken Sie an Ihre Energiefrequenz. Ein gutes Klima ist wichtig für die Gesundheit. Und je besser das Betriebsklima ist, desto weniger Leute haben Rückenschmerzen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Krankenkassen unter 10.000 Versicherten. Ihre Mitarbeiter wünschen sich natürlich auch Fairness, auch in Sachen emotionaler Nähe. Manche sind ihnen lieber als andere, das ist normal, aber es wäre doch fatal, wenn sie nur mit ihren Lieblingen lachen und schwatzen. Also bemühen sie sich um positiven Kontakt zu allen, zu Rauchern wie zu Nichtrauchern zum Beispiel. Ja, und bisweilen laufen gerade in den Rauchercafés, ja, die sie meiden, ja, die sozialen spannenden Dinge ab. Ja, stellen sie sich einfach dazu. Das ist halt ein stimmiges Betriebsklima zu machen. Aber auch ihre Ausstrahlung, ihre Körperhaltung verbessert die eigene Stimmung sowie das viel beschriebene Hochziehen der Mundwinkel. Ich habe gehört, Lächeln ist der beste Türöffner und für gute Laune. Ja, das ist auch so. Anerkennung, Lob und Dank, ja, ist die zweite Dimension gesunder Führung. Viele Führungskräfte fürchten, dass sie anbiedernd wirken können, ja, dass die Mitarbeiter sich über sie lustig machen, wenn sie anerkennende Worte aussprechen. Wozu führt das? Zum viel zitierten oberschwäbischen Anerkennungsgeiz, nicht geschimpft, ist genug gelobt. Oder zum ausdruckslosen Pokerface. Sagen Sie einfach Danke für den Einsatz. Damit zeigen Sie, dass Sie das Engagement des Mitarbeiters gesehen haben. Loben Sie, indem Sie fragen, wie er oder sie zufrieden mit der Leistung ist, die er abgeliefert hat. Ja, so. Und das ein Lächeln bestätigen. Ja, ich habe auch den Eindruck, das ist Ihnen prima gelungen und so weiter. Weil, und dann begründen Sie Ihr kurzes Lob. Je konkreter, desto weniger schleimverdächtig. Zeigen Sie, dass Sie Vertrauen haben. Ja, dass Sie auch mal wichtige Aufgaben vergeben. Ja, und beziehen Sie Ihre Mitarbeiter bei Entscheidungen ein. Das dritte ist das Interesse. Menschen wollen gesehen werden, auch als Person und nicht nur als Leistungsträger. Wer sich nicht gesehen fühlt, der verkümmert oder er fängt an zu rebellieren. Und beides schlägt sich nicht nur auf die psychischen Ebene, sondern auch auf der körperlichen Ebene nieder. Ein Mitarbeiter, der den Eindruck hat, von anderen oder der Führungskraft ignoriert zu werden, wird sich entweder hilflos fühlen und dann verstärkt Cortisol, also das sogenannte Hilflosigkeitshormon, freisetzen, das wieder das Immunsystem schwächt und depressionsanfällig macht. Oder aber er regt sich auf und setzt dadurch verstärkt Stresshormone frei, was einen Herz-Kreislauf-Schaden zufügen kann. Lernen Sie einfach die Namen der Mitarbeiter kennen. Man glaubt es nicht, aber das ist doch längst nicht für alle Führungskräfte selbstverständlich. Ja, dass man einfach die Namen seiner Mitarbeiter kennt. Gratulieren Sie zum Geburtstag, zum Jubiläen. Ja, alles natürlich persönlich. Stellen Sie Fragen, statt nur Anweisungen zu geben. Ja, frage den Mitarbeiter nach seiner Meinung, auch bei Themen, die nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben. Also zum Thema Hobby, Wetter etc. Die vierte Dimension ist die Transparenz. Durchschaubarkeit ist wichtig für die Gesundheit. Wer nicht weiß, woran er mit seinem Chef ist, der reagiert verunsichert. Und in den meisten Fällen ist übrigens Verunsicherung der Führungskraft selber der Grund für ihr Pokerface. Ja, wer sich seiner selbst sicher zeigt, der zeigt auch sein Gesicht und seine Emotionen. Verunsicherung erhöht den Blutdruck und den Muskeltonus. Ihre Mitarbeiter sind immer in Hab-Acht-Stellung. Die Konzentration geht verloren, die Fehler- und Unfallhäufigkeit steigen und die Qualität lässt nach, weil die immer glauben, sie sind auf der Flucht. Ein transparenter Vorgesetzter, der sagt klar, was er will und was ihm wichtig ist, das gibt Sicherheit. Auch das Zugeben von Fehlern entspannt Mitarbeiter ebenfalls. Und das macht Führungskräfte sympathisch und fördert die Offenheit. Trotzdem kommt es erschreckend selten vor, dass Führungskräfte Fehler eingestehen und sich entschuldigen. Sie fürchten eine Schwächung ihrer Position, dabei wäre die Folge eine Stärkung ihres Ansehens. Schwache Führungskräfte fürchten, sie würden sich angreifbar machen, wenn sie Persönliches oder gar Schwächen oder Unsicherheit zugeben. Starke Vorgesetzte hingegen, ja, wissen, dass kleine Informationen über persönliche Meinungen oder Aktivitäten die Führungsbeziehung ebenso festigen wie das Zugeben von Fehlern. Sie geben damit einen Vertrauensvorschuss und zugleich das Signal, ich habe keine Angst. Die fünfte Dimension ist natürlich Belastungsabbau und Stressbewältigung. Natürlich sind Sie als Führungskraft ab und zu im Stress, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und Ihr Führungsverhalten verändert sich, wenn Sie im Stress sind. Es kann zum Beispiel sein, dass Ihre Mimik dann schon einmal starr und unbeweglich wirkt oder dass der Tonfall etwas schärfer ausfällt. Mit uns selbst gehen wir dann auch anders um, wenn wir im Stress sind. Da verzichten wir schon mal auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Die Bewegungsübungen sind auch immer auf ein Minimum reduziert. Regelmäßig gesunde Pausen und Ernährung, ja, das wird auch nicht so wichtig genommen. Oder wenn Sie ohne gescheites Essen durcharbeiten und sich primär von Kaffee ernähren, sind Sie nicht mehr sozialverträglich. Das geht allen so. Der Blutzuckerspiegel sinkt und damit die Laune. Man wird motzig und gereizt. Ja, höchst sinnvoll und arbeitsaufwendig und maximal wirksam ist eine Analyse. Protokollieren Sie 2 bis 3 Wochen alle 2 Stunden in einer Mini-Auszeit. Zum Beispiel trinke ich genug Wasser. Ja, was hat mich in den letzten 2 Stunden gestresst? Wie hat mein Körper darauf reagiert? Was habe ich gedacht? Was habe ich gefühlt? Wie habe ich mich verhalten? Allein durch das Aufschreiben gewinnen Sie wohltuendes Distanz. Und das garantiere ich Ihnen, Sie haben subjektiv das Gefühl, weniger Stress zu haben. Gehen Sie auf Abstand, stellen Sie sich quasi neben Ihr Hamsterrad und schauen Sie sich gedanklich beim Denken und beim Arbeiten zu. Betrachten Sie Ihren Stress von außen, aus der Position eines externen Betrachters. Das relativiert den Stress unmittelbar und gibt ein wohltuendes Kontrollgefühl. Ich sage Ihnen, oder? Sie nehmen gedanklich einen Stock und schmeißen den in die Speichen, sodass das Hamsterrad auch aufhört. Konzentrieren Sie sich für 3 bis 5 Atemzüge auf Ihre Bauchmuskulatur beim Ausatmen. Dieses Ein- und Ausatmen, das ist unheimlich entspannend und es bringt, Stress abzubauen. Und natürlich als 6. ist es die Gesprächsführung, also die Kommunikation. Lasst uns mal einen kleinen Test machen. Prüfen Sie mal, ob Sie dem folgenden Statement aus tiefstem Herzen zustimmen, und zwar auch hinsichtlich der Teammitglieder, die Ihnen nicht ganz so nahe stehen. Jede Kommunikation mit einem Beschäftigten sollte dessen Selbstwertgefühl stärken statt schwächen. Jede Kommunikation mit einem Beschäftigten sollte dessen Selbstwertgefühl stärken statt Schwächen. Wenn Sie diesen Satz unterschreiben können, können Sie stolz auf sich sein. Ja, so richtig gut stolz, dann sind Sie auf dem besten Weg, gesund zu kommunizieren. Bei vielen werden sich hingegen Widerstände regen. Ja, wie, den soll ich auch noch größer machen, als er sich eh schon fühlt? Wenn Chefs es nötig haben, einem Mitarbeiter zu demonstrieren, wie klein er eigentlich ist, sollten Sie Ihre Einstellung hinterfragen. Ja, also das ist schon Ihre Einstellung gegenüber Menschen und gegenüber Ihren Führungsanspruch. Gesunde Kommunikation zielt darauf ab, verborgene Schätze im Miteinander zu heben, sodass diese sich im Dienste des Unternehmens bestmöglich entfalten kann. Dazu gehört natürlich auch, Belastungssignale frühzeitig zu erkennen und anzusprechen. Also verzichten Sie aufs Pokerface, zeigen Sie Emotionen, machen Sie kein Hehl aus Ihrer Meinung und hören Sie richtig zu. Ja, und jetzt kommt der Abschluss des Vortrages. Sie sind ja gerade dabei, Ihre Sterne neu zu ordnen, denn das ist gar nicht so schlimm, wenn Sie Ihre Sterne nicht erreichen, aber es ist schlimm, keine Sterne mehr zu haben. Es ist keine Tragödie, Ziele nicht zu erreichen. Die Tragödie besteht darin, keine Ziele zu haben. Und es ist kein Unglück, mit unerfüllten Träumen zu sterben. Aber es ist ein Unglück, nicht mehr zu träumen. Was ich Ihnen noch gerne mitgeben möchte, ist das Zitat des amerikanischen Dichters Walt Whitman. Das hat mich geprägt, immer noch nachhaltig und auch mein ganzes Führungsverhalten und meine Art und Weise, wie ich trainiere, wie ich coache, beeinflusst. Das heißt, sei neugierig, nicht wertend. Und wenn Sie dieses Zitat mitnehmen, dass Sie erstmal neugierig sind, Fragen stellen und zuzuhören und nicht sofort den ersten Eindruck haben und die Leute bewerten, meistens nämlich negativ, dann haben Sie einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Ja, das war mein Vortrag. Mythos Führung mit ein bisschen Gesundheitsmanagement zum Abschluss. Und im Land Niedersachsen beim Studieninstitut, das waren 50 Trainees, mit Ihren Mentoren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn Sie auch so einen Vortrag mal brauchen oder Sie haben mal Lust, mich als Speaker zu buchen, dann können Sie das gerne machen. Sie können mir dazu eine E-Mail schicken oder gehen Sie einfach auf meine Website holgerzander.onepage.me und buchen Sie da einen Termin mit mir, da können wir darüber sprechen, wir können uns mal kennenlernen. Und da gibt es auch drei Vorträge, unter anderem auch diesen, den Sie sich mal ansehen können. Einfach draufklicken, dann können Sie sich das mal anschauen und selber ein Bild machen. Bis dahin, Ihr Holger Zander.
Free audio post-production by Alphonic.com.